Es ist gerade ein kleiner Traum bei meiner Enkelin zerbrochen, dass sie die ganze Zeit bei mir auf dem Schoß sitzen darf. Aber sie wird es verkraften. Große Hoffnungen, zerbrochene Träume. Habt ihr in der Osterzeit mal einen Osterbrunnen gesehen? Nicht so. Dann seid ihr nicht in Franken gewesen. Weil dieser Brauch kommt tatsächlich aus meiner Heimatgegend, aus Franken, wo er wohl so um 1910 schon entstanden ist und seitdem gepflegt wird. Dazwischen gab es mal eine Krise, wo es nicht so viele Osterbrunnen gab, warum auch immer, ob es da nicht so viele Eier gab, ich weiß es nicht. Jedenfalls in den 70er, 80er Jahren gibt es das jetzt wieder mehr und man macht sich da wirklich unheimlich viel Mühe. Das ist handbemalt und echte Eier. Ja? Da kann man sich vorstellen, dass das wirklich eine Kunst ist. Und da treffen sich die Leute aus dem Ort und setzen sich zusammen und setzen da unheimlich viel rein, um diese Ostereier zu bemalen. Und wenn man dann nochmal ein bisschen näher hinschaut, dann sieht man, wie kunstvoll, na, ist nicht ganz scharf, habe ich aus dem Internet irgendwo geholt, wie kunstvoll das gemacht ist. Sehr aufwendig. In Schechingen, wo dieser Brunnen steht, den ich eben gezeigt habe, sind das über 12.000 Eier. Und da die so kunstvoll sind, wenn da eins kaputt geht, dann wird es wieder geflickt. Es wird geklebt. Da gehen jedes Jahr so über 1.000 oder so kaputt. Und da gibt es extra Leute, die kleben die wieder zusammen und stellen die wieder her, wenn es irgendwie möglich ist. Und deswegen sind die Brunnen leider heute meistens so abgesperrt, weil die Touristenmassen anziehen. In Tschechien erwartet man etwa 30.000 bis 50.000 Besucher pro Saison an diesem Brunnen. Verrückt, oder? Dass Leute sich so einfallen lassen. In Bezug auf unseren Text heute und unser Thema heute ist mir eine Deutung aufgefallen dabei, die es heute gar nicht mehr so richtig gibt. Ich habe mal noch einen anderen Brunnen hier schön geschmückt. Da kann man auch sehen, da ist auch richtig Wasser drin. Und eigentlich ist dieser Brauch dazu gedacht gewesen, dass man am Ostermorgen zum Dorfbrunnen geht, zum Osterbrunnen geht und sich das Gesicht wäscht, die Augen wäscht, damit man die Welt mit Ostern sehen kann. Damit man die Welt so sehen kann, wie sie nach Ostern aussieht. Mit neuen, mit veränderten Augen, mit Osteraugen sozusagen. Und erkennt, es gibt Hoffnung. Das war der Sinn und Zweck dieses Brauchs eigentlich. Es gibt Hoffnung. Bei Gott ist nichts unmöglich. Da, wo wir das Ende sehen, da schafft Gott neues Leben, Auferstehung. Da geschieht etwas Neues. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, da fehlten die Osteraugen noch. Da hatten zwei Männer keine Osteraugen. In der Woche nach Ostern waren sie auf dem Rückweg von Jerusalem. Sie waren voll dabei. Sie haben genau mitgekriegt, wie dieser Jesus gekreuzigt wurde, wie er gestorben ist. Und jetzt sind sie enttäuscht auf dem Nachhauseweg. Sie können an diesem Ort der Niederlage, der Verzweiflung, des Todes nicht bleiben. Sie laufen davon. Manchmal halten wir das Leben nicht aus. Wir würden am liebsten davonlaufen. Raus aus dem Elend, aus der Hoffnungslosigkeit. Und sie reden darüber. Ja, Männer können auch reden. Aber meistens erst, wenn es ganz schlimm kommt. Und Jesus kreuzt dann diesen Weg, diese zwei Männer, die da nach Hause laufen, und gesellt sich zu ihnen. Der eine heißt Kleopas, steht da im Text, und der andere wird nicht genannt. Ich sage einfach mal, der andere könntest du sein. Ihr seid unterwegs, ihr unterhaltet euch, und Ihr redet über zerplatzte Träume, über Ratlosigkeit. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht die Realität sein, die in dieser Welt drin ist, dass es da nur Tod und Verzweiflung gibt und keine Hoffnung. Wir dachten, so sagen sie später, wir dachten, er könnte Israel erlösen. Wir dachten, er würde eine Änderung bringen in unserem Elend. Er würde uns helfen. Sie haben sich schon ausgemalt, wie die Römer aus dem Land gefegt werden, wie endlich Gerechtigkeit herrscht, wie er alle Krankheit besiegt und selbst Menschen vielleicht von bösen Geistern, das hat er ja auch getan, dazwischen frei werden können. Das ist eine Welt, die wollen wir haben. Aber so, jetzt ist er tot. Und alles zu Ende. Alle wunderbaren und machtvollen Erlebnisse, die sie sich schon ausgemalt haben, hatten keine Zukunft mehr. Sie sind am Boden, emotional am Ende. Sie müssen weg, sie laufen weg von diesem schrecklichen Ort und sie wollen nach Hause. Wohin soll man sonst laufen? Zumindest einer der Kleopas hat wohl in Emmaus gewohnt. 12 Kilometer, gar nicht so weit weg von Jerusalem. Wo gehst du hin, wenn deine Träume zerbrechen? Kinder gehen zu Mama. Oder nach Hause dann gehen wir vielleicht. Oder vielleicht läuft auch mancher einfach irgendwo anders hin, in den Wald oder ich weiß nicht, wo man hingeht, wo man sich verkriecht, wenn Träume zerbrechen. Sie sind maßlos enttäuscht. Wir hofften, das ist ein Satz, der, glaube ich, auch in unserer Zeit oft zu hören ist. Wir haben gehofft, es würde gut werden. Die Straße von Hormus würde wieder aufgehen. Oder was auch immer man heute sagen könnte, auch politisch gesehen. Wir haben gehofft, dass ich das schaffe bis zur Rente, dass ich gesund werde, dass jemand nicht stirbt, da bleibt, die Beziehung nicht zerbricht. Wir haben gehofft. Und Lukas beschreibt dann ein faszinierendes Bild. Als sie da so reden, da kommt der, über den sie da reden, von dem sie so maßlos enttäuscht sind. Und er läuft mit ihnen. Und sie erkennen ihn nicht. Ihre Augen, heißt da, waren gehalten. Sie hatten noch keine Osteraugen mit diesem Einstieg vorhin von dem Osterbrunnen, ja? Sie haben Ostern noch nicht erkannt, die Auferstehung noch nicht erkannt. Sie wussten noch nicht, dass er lebt. Nicht jeder, der Jesus begegnet in seinem Leben, erkennt sofort, dass es Jesus ist. Ich glaube, das ist heute noch so. Dass Jesus in deinem Leben oft schon da ist, da war, obwohl du ihn noch gar nicht erkannt hast. Dass er schon bei dir ist. Dass er schon wirkt in deinem Leben, aber du es noch gar nicht erkannt hast, ihn noch nicht erkannt hast. Und er fragt sie dann ganz unbedarft, was ist denn da so Schlimmes passiert in Jerusalem, ja? Dass ihr so verzweifelt seid. Macht Jesus das manchmal so, dass er uns so fragt, was ist denn los in deinem Leben, erzähl mir das doch mal. Dass er nicht sofort kommt, du musst jetzt das tun und das und so, sondern dass er erst mal fragt, was ist denn los? Warum bist du denn so verzweifelt? Und es sprudelt sofort aus ihnen raus, die totale Leere, die Hoffnungslosigkeit, die Trauer und vielleicht auch ihr Unverständnis oder Wut. Das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Und dann auch das völlige Unverständnis. Was, du hast das noch nicht gehört von diesem Jesus? Weißt du nicht, was passiert ist? Bist du der Einzige, der es nicht mitbekommen hat? Da wird die Geschichte richtig komisch. Er ist ja nun wirklich der Einzige, der mitbekommen hat, was passiert ist. Er hat ja da gehangen am Kreuz. Ja? Sozusagen der Einzige, der das hautnah bekommen hat, als die Nägel durch seine Haut gingen. Und sie sagen, bist du der Einzige, der es nicht mitbekommen hat? Das ist komisch. Diese Geschichte, wie Lukas sie erzählt, Hans-Joachim Eckstein sagt an der Stelle, dass wir auch manchmal komisch mit Jesus umgehen. Wir erzählen ihm im Gebet Dinge, die er schon längst weiß. Wo er dabei gewesen ist, weil er uns kennt, weil er uns sieht. Und wir meinen, ihm Geschichten erzählen zu müssen. Und wir beschweren uns über Dinge, die er vielleicht schon längst gelöst hat. Und wir machen ihm Vorwürfe, dass er in unserem Leben nicht da ist, während wir mit ihm reden. Und mit einem zu reden, der nicht da ist, macht ja eigentlich keinen Sinn. Das ist komisch. Aber so gehen wir manchmal mit Gott um. Wir beschweren uns, dass er nicht da ist und reden gleichzeitig mit ihm. Manchmal tut es gut, über uns selber zu schmunzeln, wie wir uns verhalten. Jedenfalls lässt Jesus hier sich alles erzählen, wer er in ihren Augen ist. Er lässt sich von ihnen mal erzählen, was sie bei ihm sehen. Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe beantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Was haben Sie von Ostern verstanden? Sie haben das verstanden, was Sie gesehen haben vor Augen. Da war ein Mensch. Ein Mensch aus Nazareth, Jesus hat er geheißen. Und ein charismatischer Führer, der hat tolle Reden gehalten, der hat alle begeistert, die Massen in Bewegung gebracht. Und da haben wir schon gehofft, das könnte jetzt der zündende Funke sein für die Revolution, für die Umkehr, für die Freiheit. Aber die Welt, die ist so schrecklich, den Oberen hat es nicht gepasst und die haben ihn hingerichtet. Alle Träume zerbrochen. Die Welt bleibt so schrecklich, wie sie ist. Ist die Welt schrecklich? Ja, kommt immer drauf an. Ne? Andi wiegt den Kopf, ja. Ist mein Leben schwer? Ist es enttäuschend? Oder ist es super? So wie ich es mir ausgemalt habe. So wie ich gedacht habe. Also wenn ich den treffe, der sagt, es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Von vorne bis hinten. Alle Träume erfüllen sich in meinem Leben. So ist es leider nicht. Das ist aber das, was Sie von Jesus sehen. Alle Träume zerplatzt. So kann das sein. Mit dem Glauben auch. Dass man nicht wahrnimmt, worum es eigentlich geht. Dass man gar nicht mitbekommt, dass es um was ganz anderes geht. Die beiden gehörten zum erweiterten Kreis der Jünger und Jesus hat ihnen ja auch schon vorher angekündigt, dass das alles so kommen muss. Und er hat mal zu ihnen gesagt, ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Euer Herz ist verhärtet, keine Osteraugen. Ihr seht die Welt noch mit euren menschlichen Augen und nicht mit meinen. Ihr Toren, sagt er dann. Zu träge, zu langsam zu glauben. Musste das nicht alles so geschehen? Es ist doch alles in den Schriften angekündigt. Es steht doch alles drin. Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Er hat eine Predigt gehalten, ne? Die Predigt, die hätte ich gerne. Die würde ich mir abspeichern, ja? Dass er mal so richtig sagt, worum es eigentlich geht. Von Anfang an, im Alten Testament schon, die ganzen Hinweise auf Jesus und wie sie sich im Neuen erfüllt haben, wie das alles geworden ist. Er verkündigt es ihnen. Aber es ist nicht so gekommen, wie sie sich vorgestellt haben. An dem Punkt stehen sie. Sieht ganz anders aus. Sehr menschlich. Für sie ist das Wahnsinn, was da passiert ist. Warum musste das so kommen? Wir haben doch gehofft. Was Sie sehen, ist, Gott schickt seinen Sohn in die Welt, um die Welt zu retten, und die Welt bringt ihn um. Das ist das, was Sie sehen. Und Jesus sagt, es musste so kommen. Was bedeutet das, es musste so kommen? Was sagt er damit? Es ist nicht Wahnsinn. Es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn, dass es so gekommen ist. Es gibt eine Hoffnung, die eben nicht mit dem Tod stirbt. Eine Hoffnung, die weitergeht, eine Hoffnung, die bleibt. Vieles in dieser Welt und leider auch manchmal in unserem Leben erscheint uns völlig unsinnig. Wahnsinn. Darf es eigentlich so gar nicht geben. Und unverständlich. Und wir fragen dann nach dem Warum, aber kriegen die Antwort nicht. Und selbst wenn wir sie kriegen würden, das Warum würde die Dinge ja nicht ändern. Sie würden ja so bleiben. Genau an dem Punkt fängt Glaube an. Auch wenn ich noch nicht sagen kann, warum etwas so ist, hat Gott ein Ziel mit meinem Leben? Hat Gott einen Sinn mit meinem Leben? Egal, ob es kürzer oder länger ist, mein Leben. Ich bin nicht dem Wahnsinn dieser Welt ausgeliefert, wenn ich in seiner Hand bin. Ich muss allerdings meine Träume oftmals loslassen. Wir müssen Menschen loslassen, die wir nicht behalten können. Und trotzdem hat es einen Sinn, weil das nicht das Ende ist. Trotz zerplatzter Hoffnung, trotz zerplatzter Träume gibt es eine Hoffnung. Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth und so. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Geht nicht mehr weiter, oder doch? Gespräche über Hoffnung. Wir haben, irgendwann habe ich es schon mal, glaube ich, gesagt, vor etwas über 2 Jahren in unserem Hauskreis zusammengesessen und haben über das Thema Hoffnung gesprochen, den ganzen Abend lang, von 7:30. Naja, wir haben um 8 ist angefangen wahrscheinlich, bis um 9:30. Über Hoffnung gesprochen. Auch Hoffnung unseres Lebens, zerbrochene Hoffnung, die Hoffnung, die Gott uns schenkt. Und kurz bevor wir zusammen beten wollten, kam ein Anruf von unserer Schwiegertochter aus Oldenburg, beziehungsweise sie war in Köln gerade bei ihren Eltern. Und ich bin dran gegangen, weil das ungewöhnlich war. Sie war nicht selber dran, sondern ihr Papa war dran und hat erzählt, dass unser Philipp gerade auf dem Fußballplatz einen Herzinfarkt hatte, wiederbelebt werden musste und dass sie nicht wissen, ob er überlebt. Ein absoluter Schock. Ich war kurz rausgegangen, um telefonieren zu können und bin zurück ins Wohnzimmer. Und da saßen sie alle. Wir hatten den ganzen Abend über Hoffnung gesprochen. Und habe das dann ihnen erzählt. Wir haben uns erst mal, glaube ich, in den Arm genommen damals und geweint. Auch miteinander, auch mit den Leuten, die da saßen. Und ich habe die Frage gespürt in mir, was ist jetzt mit der Hoffnung, über die du den ganzen Abend geredet hast? Wenn dein Sohn nicht überlebt. Es war völlig unklar, ob er wieder aufwacht, er lag im Kummer. Und was dann sein wird, möglicherweise nicht mehr Herr seiner Sinne, behindert oder geschädigt oder was auch immer. Man wusste es nicht. menschlich gesehen ein Wahnsinn, so eine Situation. Und ich habe trotzdem, und dafür bin ich ja dankbar, auch das geschafft zu sagen an diesem Abend, das war der Abschluss unseres Abends, wir halten die Hoffnung fest. Egal, was jetzt kommt. Wir sind dankbar, dass Philipp noch da ist. Aber es geht nicht immer so, das wissen wir. Und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, weil man hat keine Ursache gefunden. Theoretisch kann es jederzeit wieder passieren. Und ob dann jemand da ist, der ihn wiederbelebt, weiß man dann auch nicht. Wenn er im Wald joggen gewesen wäre, wäre er mit Sicherheit nicht mehr da, sagen die Ärzte. Träume zerbrechen. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben. Da fängt der Glaube an. Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen in 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung geht. Da sagt der Paulus einen interessanten Satz. Jetzt muss ich gucken, dass ich da hinkomme. Ich komme nicht mehr weiter hier. Geh doch mal bitte zu 1. Korinther 15. Eins weiter noch. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Da fängt der Osterglaube an, der Auferstehung, der Hoffnung, der Zukunft. Unsere Hoffnung geht über diese Welt hinaus, geht über das hinaus, was uns in dieser Welt begegnet. Wenn unsere Augen nicht mehr sehen als diese Welt, dann gibt es keinen Glauben. Dann ist es Wahnsinn. Und dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen, sagt Paulus. Weil wir dann keine Hoffnung haben. Niemand kann ohne Hoffnung leben. Und Jesus will uns die Augen öffnen für mehr. Als die beiden Emmaus-Jünger zu Hause ankommen, da lassen sie Jesus nicht gehen, weil sie etwas von dem gespürt haben. Da ist mehr. Da ist eine Hoffnung, obwohl unsere Hoffnung gerade gestorben ist in Jerusalem. Sie spüren schon, da ist etwas, was wir brauchen, was uns fehlt. Und sie waren fasziniert, ja begeistert von diesem Wanderer, der ihnen da erzählt hat. Aber sie haben das Geheimnis des Glaubens immer noch nicht erkannt. Ihre Augen waren noch nicht aufgegangen. Ostern war noch nicht bei ihnen angekommen. Eine echte Begegnung mit Jesus, die verändert unser Leben. Die verändert unsere Sicht auf das Leben. Die gibt uns etwas Neues. Die zeigt uns, dass Gott einen Sinn für mein Leben hat. Auch wenn es ganz anders in dieser Welt scheinbar gerade aussieht. Und sie nötigen Jesus dann, dass er da bleibt und treffen eine gute Entscheidung da. Das ist eine gute Entscheidung, glaube ich, an Jesus dran zu bleiben. Wenn du es noch nicht verstanden hast, noch nicht packen kannst, der Glaube noch nicht dich ruhig werden lässt mit deiner Hoffnung, die unzerstörbar ist, dann bleib dran. Sie sagen, bleib da, wir sind da noch nicht durch, wir sind da noch nicht fertig. Es muss noch ein Stückchen weitergehen. Ich brauche das Vertrauen, den Glauben. Und sie feiern zusammen, sie essen zusammen, Abendmahl. Und auf einmal findet diese Begegnung statt. Nächste Folie bitte. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Schon wieder Enttäuschung, oder? Jetzt war es doch gerade, jetzt haben wir es gerade gepackt und blub ist er weg. Bin ich jetzt wieder allein? Nein, er ist da. Auch wenn ich ihn nicht sehen kann, das ist unser Glaube. Er ist bei dir in allen Situationen. Es gibt überall Hoffnung. Hoffnung, die bleibt. Paulus hat den Menschen in Athen gesagt, keinem, das waren da auf dem Marktplatz x-beliebige fremde Leute, keinem von euch ist Gott fern. Keinem von uns hier ist Gott fern. Er ist dir nah. Er ist da. Er begleitet dich. Manchmal unsichtbar, manchmal siehst du ihn gar nicht. Manchmal erkennst du gar nicht, dass er es ist. Aber er ist da. Und du kannst ihn erkennen, diese Gewissheit bekommen, dass es Hoffnung gibt. Dass er einen Sinn für dein Leben hat. Dass er ein Ziel für dein Leben hat. Und gerade haben die beiden das erkannt. Da war er verschwunden, aber das war für sie gar nicht mehr entscheidend. Sie haben es erkannt. Das ist das Entscheidende. Und sie sagen, brannte nicht unser Herz. Sie haben plötzlich ein brennendes Herz für Jesus, für den Glauben, für die Hoffnung. Und was machen sie ganz praktisch? Eine echte Begegnung verändert unser Leben. Eine echte Begegnung mit Jesus verändert etwas in unserem Leben. Sie kehren sofort um. Steht da sogar dann, als sie ihn erkannt haben, da drehen sie sofort um. Nächste Folie. Sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Jesus hat ein Feuer angezündet in ihrem Leben, ein Licht in ihr dunkle Herzen. Sie haben gesagt, bleib bei uns, es wird dunkel. Manchmal wird es in unserem Leben dunkel, ja. Aber wenn Jesus da ist, wenn mein Herz bei ihm brennt, wenn er das Licht in mir anzündet, dann kann es um mich herum dunkel sein. Spielt keine Rolle mehr. Mitten in der Nacht, es war ja inzwischen dunkel geworden, rennen sie wieder los nach Jerusalem, 12 Kilometer wieder durch die Nacht zurück. Und zwar nicht so schöne Straßen und Straßenlampen wie bei uns heute. Weil etwas in ihnen brennt, eine Hoffnung da ist. Und sie müssen diese Hoffnung loswerden. Sie wollen diese Hoffnung teilen. Sie können es nicht für sich behalten. Ihre Augen sehen nun eine andere Welt. Eine Welt, die von Ostern bestimmt ist. Eine Welt voller Hoffnung und Zuversicht. Und sie können das nicht für sich behalten. Ich glaube, dass es vielen so geht, die diesen Moment des Glaubens haben, dass sie das auch erzählen wollen, dass sie das weitergeben wollen, dass sie das sagen wollen. Mensch, da verändert sich etwas in deinem Leben. Wenn du zum Glauben kommst, dieses Vertrauen dein Leben erfasst und du erkennst, wer Jesus ist. Habt ihr eure Augen schon heute schon gewaschen? Manchmal findet man so Schlafdinger noch drin da, ja? Die müssen dann raus. Und einfach von Jesus die Augen nochmal waschen lassen mit dem Osterwasser vom Brunnen am Anfang, damit ich sehen kann, wer er ist. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Dass du auch da bist, wo wir dich vielleicht noch gar nicht sehen, wo wir noch gar nicht mit dir rechnen, wo wir von dir noch nichts wissen. Und trotzdem bist du schon da, du bist keinem fern. Und du redest zu uns und redest mit uns, damit wir verstehen können, begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes, wer du bist. Und dass wir diese Hoffnung in unser Leben hineinbekommen, die da ist, über all das Leid und die Not und die Verzweiflung dieser Welt hinaus. Aller Wahnsinn dieser Welt kann die Hoffnung von dir nicht vertreiben. Schenk uns diesen Glauben, Herr. Und danke, dass jeder ihn empfangen darf, der dich darum bittet. Bleib bei mir und schenk mir diesen Glauben. Danke, Herr, dass du freigebig bist und ihn gerne gibst, jedem, der dich bittet. Amen.